Also die Predigt ist aus der Offenbarung Kapitel 2, die Verse 8 bis 11 und ich lese den Predigttext. Es geht an die Gemeinde in Smyrna und das ist der Predigttext. Dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: So spricht der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke, deine Bedrängnis und deine Armut. Du aber bist reich. Ich kenne die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans sind. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben, volle 10 Tage lang. Sei treu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird kein Leid geschehen vom zweiten Tod. Amen. Das ist der Text und ich habe ihn eingeteilt in 4 Punkte. Also Titel ist, der Predigt ist der krönende Brief von Christus. Erster Punkt ist die Situation und dann kommen noch 3 andere. Die Situation ist die, Smyrna war die Heimatstadt Homers und Homer war berühmt, er hat die Ilias geschrieben, das vom Trojanischen Krieg. Er war ein großartiger Schriftsteller und das war seine Heimatstadt. Das Smyrna war auch berühmt für ihre Romtreue. Also Smyrna liegt in der heutigen Türkei, heißt heute Izmir und sie waren einfach als Kleinasiaten berühmt, nicht nur weil sie Rom treu waren, sondern weil sie auch danach eiferten, die erste Stadt in Asien zu sein, als die beste und so weiter und so weiter. Sie waren sehr eifrig, sehr, sehr römisch. Und die Römer hatten dort ihre Regierungsgebäude gebaut und eine Festung und die war sternförmig über der Stadt und beherrschte die Stadt. Also, ja, die Festung, die Regierungsgebäude, die krönten die Stadt. Zum Absender. Also ja, 2022 bekam ich einen Brief vom Bundespräsidenten. Ich habe ihn nicht ernst genommen, denn es war ein Wahljahr. Gut, und ich habe auch Briefe vom Finanzministerium gekriegt, die musste ich ernst nehmen, denn es waren offiziell beglaubigte Briefe. Und dieser Brief des Herrn Jesus Christus an seine Gemeinde in Smyrna, der ist auch offiziell und beglaubigt. Und besser, sie nehmen ihn ernst. Und jetzt muss ich dazu sagen, es ist bei jedem dieser 7 Briefe, ist hinten der letzte Satz, etwas, was auch uns angeht, das betrifft auch uns. Und ja, dieser Brief ist auch an Neuhofen an der Krems gerichtet, an die Gemeinde hier. Und jetzt zurück zum Absender, dem Herrn Jesus Christus. Er ist nicht nur der Schöpfer der Welt. Er sagt hier, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Und er ist tatsächlich Schöpfer dieser Welt. Gott hat die Welt durch ihn geschaffen. Und er wird sie zuletzt auch beenden und dann seine neue Schöpfung krönen. Und er ist nebenbei auch der Vollender und der Schöpfer der neuen Schöpfung. Und die neue Schöpfung, das ist seine Gemeinde, Das sind seine Christen. Das steht in 2. Korinther 5,17, Galater 6,15 und Epheser 2,10. Da ist er der Schöpfer und der Vollender. Er ist, und er stellt sich hier vor, als der Machthaber, der Zeit und Tod beherrscht. Also wenn er die alte Schöpfung, die wir sehen, relativ gut geschaffen hat, also er hat sie sehr gut geschaffen, aber wir sehen jetzt nur noch, dass sie gut ist. Sie ist ja geschädigt und gehandicapt durch den Sündenfall, ist aber immer noch bewahrt und sie gibt noch ihre Frucht, hat noch ihre Jahreszeiten und dafür ist er verantwortlich. Also das hat er bis jetzt gut hingekriegt. Er wird es mit der neuen Schöpfung noch besser hinkriegen. Wenn er es mit der alten Schöpfung, die wir sehen, gut hingekriegt hat, mit seiner neuen Schöpfung, für die er gestorben ist und auferstanden ist, da wird er es besser hinkriegen. Ja, das ist das in seinem Absender. Das ist keine Wahlwerbung, das ist kein Wahlversprechen, das ist beglaubigte Tatsache, was er hier schreibt. Beruht auf dem, was im Alten Testament schon war, dem Neuen Testament dann umgesetzt worden ist. Er ist als Gott Mensch geworden, hat gelebt als Mensch, wurde gekreuzigt, ist auferstanden von den Toten, ist intronisiert worden nach der Himmelfahrt, sitzt zu Rechten Gottes, hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist das. Und wenn er jetzt so als Absender seiner Gemeinde sagt, ihr glaubt an mich und seid mein, weil ich warum wohne? Das ist nicht eure, nicht weil ihr das, ja, wir könnten das tun oder so. Ihr glaubt an mich, weil ich auferstanden bin und euch Glauben gegeben habe, weil ich euch berufen habe, die meinen zu sein. Deswegen glaubt ihr. Und ich bin auferstanden. Ihr werdet auch leben, weil ich lebe. So, ich habe die Macht und auch den Willen, euch zu behüten. Ich kann das, ich habe die Kraft dazu und ich will das. Also, das ist sicher. Das war für die Gemeinde in Smyrna denn doch etwas wichtig, denn sie ist oft mit dem Tod bedroht worden. Ja gut, wir sind nicht mit dem Tod bedroht, aber es ist auch für uns wichtig, denn der Tod kommt uns Schritt um Schritt näher, Minute um Minute. Also, wenn der Herr Jesus jetzt der Gemeinde in Smyrna versichert, das letzte Wort über euren Tod haben nicht die Feinde, hat nicht Rom oder sonst wer. Das letzte Wort über euren Tod, das habe ich. Und das gilt auch für uns. Ich bestimme das. Nicht sonst wie. Nicht sonst wer. Ich habe das letzte Wort darüber. Das an für sich keine leeren Worte sind, bestätigte unter anderem die Gemeinde in Smyrna. Sie wurde im Jahr 50 in etwa gegründet und sie lebt immer noch. Alle anderen Gemeinden sind gestorben oder weggezogen, nicht mehr an dem Ort. Aber die Gemeinde in Smyrna, und zwar die Reformierte, also die nach Gottes Wort formierte, die gibt es immer noch. Da haben die Völkerwanderungen, die Kriege und die Verfolgung nichts machen können. Diese Gemeinde lebt noch. Es sind sogar jetzt mehrere. Ich habe einen Bekannten, der ist genau dort Missionar. Natürlich, er wurde ausgewiesen, Man weiß, dass er Missionar ist und die werden einfach ausgewiesen. Aber die Gemeinde lebt. Jetzt bei diesem ersten Punkt beim Absender, da gibt es einen Merksatz. Und der heißt, über das Schicksal meiner Erlösten bestimme ich, nicht sonst wer. Ich bestimme über sie. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt und das ist das Lob und das Problem der Gemeinde. Er schreibt, ich kenne deine Werke, deine Bedrängnis und deine Armut, du aber bist reich. Also hätten sie ihren Glauben nicht bekannt, wären sie nicht bedrängt worden. Aber sie haben ihren Glauben an den Herrn Jesus Christus durch Wort und Tat gelebt. So ähnlich wie der Petrus und der Johannes ist es ihnen auch ergangen. Die wurden von der Kirchenleitung, der jüdischen Kirchenleitung gefangen und bedroht, weil sie im Namen von Jesus Christus einen Gelähmten wieder auf die Beine geholfen haben. Deswegen wurden sie bedroht. Sie haben in seinem Namen gehandelt. Und sie wurden eingesperrt und bedroht und geschlagen. Also wenn der Herr Jesus hier schreibt, ich kenne deine Werke, ist das ein Lob. Und ihr Problem ist dann durchaus gleich wie das Problem der Apostel. Ist dann für sich ein gutes Problem. Christus schreibt auch, ich kenne die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern sie sind eine Synagoge des Satans, schreibt er. Also die jüdische Kirche war stark in Smyrna, war eine zugelassene Religion, eine anerkannte Kirche, wie das in Österreich heißt, und die christliche Gemeinde in Smyrna, die bestand aus einem Großteil von Juden. Also wir wissen von den Missionsreisen des Apostels Paulus, dass er immer zuerst in die jüdischen Synagogen ging und dann ihn anhand des Alten Testaments nachwies, dass Jesus Christus eben der Christus war. Und dann hat sich ein Teil bekehrt zum Herrn und der Rest hat die Bekehrten zum Herrn verfolgt, sie rausgeworfen und verfolgt, wie den Apostel selbst auch. Und das war in Smyrna offensichtlich dasselbe. Ein Großteil dieser Gemeinde, der christlichen Gemeinde, das waren Juden. Und ja, sie wurden offensichtlich auch aus ihren Zünften und ihren Geschäften ausgeschlossen, in ihrer Existenz bedroht. Das geht aus dem hervor, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Die konnten schwer leben, also wenn sie aus den Zünften rausgeschmissen wurden, dann ging es halt schon schwer. Aber auch da ist nicht das letzte Wort gesprochen. Er gibt das letzte Wort nicht den Gegnern. Selbst wenn es der Herr zulässt, dass man wegen ihm Not hat, die Macht kaputt zu machen, die gibt es seinen Feinden nicht. Das ist wieder ein Rückblick jetzt. Es war für mich sehr bedrückend, als wir 2008 geklagt wurden und 2009 vor Gericht erscheinen mussten, weil uns der Name evangelisch, reformiert, Kirche und das Bekenntnis abgesprochen, verboten wurde. Und ja, der Richter war damals sehr erstaunt, hat extra noch einen Beisitzer hinzugerufen, der das untersucht hat. Und er hat dann den gegnerischen Anwalt gefragt, warum tut Ihre Kirche das? Ist es nicht Aufgabe der Kirche, Evangelium zu verkünden? Warum tut sie das? Und der Anwalt konnte nichts sagen. Er konnte kein Argument aufführen. Und ja, das war für mich, ich habe mal unseren Anwalt angesehen, er hat mich angesehen und dann haben wir den Richter angesehen und ich habe in meinem Leben fast nie so die Gegenwart Gottes empfunden wie damals vor Gericht. Die Klage wurde abgewiesen. Wir dürfen unseren Namen weiter behalten. Wir können weiter existieren. Also ich kenne deine Armut, aber du bist reich, das sagt der Herr. Und das gilt den Kindern Gottes ganz allgemein. Der Vater im Himmel hat immer genug. Und wir beten ja auch im Vaterunser um die tägliche Versorgung und um nicht nur um Brot, es geht um alles. Der Vater im Himmel ist gut zu seinen Kindern. Jetzt, was meint er mit Synagoge des Satans? Synagoge, das ist ein schönes Wort, heißt übersetzt versammelt werden. Also man wird versammelt, das heißt es wörtlich. Und Satan hier heißt übersetzt Gegner oder Widersacher, ist das hebräische Wort. Ja, die Juden waren um Gottes Wort versammelt worden und das ist etwas, was Gott eingerichtet hat und zwar am siebten Tag. Der ist dazu da, um Gottes Wort zu hören. Und er hat sie versammelt um Gottes Wort. Das Problem war das, dass sie Gottes Wort widerstanden haben. Sie waren Widersacher, sie wurden Widersacher von Gottes Wort. Sie haben Jesus Christus abgelehnt. Und damit wurden sie zu einer Versammlung des Widersachers, des Satans. Sie standen gegen ihn. Sie standen gegen Christus und natürlich dann auch gegen die Christen. Sie standen damit auch gegen Gott. Sie sind dem Widersacher, dem Satan, in die Hände gekommen. Und das gibt es immer wieder. Es gibt Kirchen und es gibt Christen, die sich Gottes Wort nicht unterordnen. Es missdeuten und damit Gott widerstehen. Obwohl an für sich Kirche heißt, dem Herrn gehörend. Und das, obwohl Gottes Wort wahr ist und verbindlich ist, da kann man nichts dagegen sagen, aber man kann es halt umdeuten. Dass obwohl Offenbarung 17 solche Kirchen als untreue Hure bezeichnet, weil sie eben untreu ist ihrem Herrn und dann auch noch die treu sind, verfolgt. Sie sind Widerständler. Und es gibt viele Pfarrer, egal ob evangelisch oder katholisch, die behaupten, dass der Herr Jesus Christus nicht auferstanden ist. Er ist nicht auferstanden, sagen sie. Damit sind sie Widerständler. Sind sie dem Teufel auf den Leim gegangen. Er reibt sich damit die Hände. Ja, an für sich ist der Widerstand gar nicht so schlecht, denn er macht klar, an wen man glaubt oder an was man glaubt. Und es macht auch klar, bringt dann zum Vorschein, wer sich uns verpflichtet hat. Es ist ja der Herr, der sich uns verpflichtet hat. Nicht nur wir haben uns ihm verpflichtet, er sich uns auch. Und das ist das, was die Gemeinde dann auch erleben darf. Er hat sich ihnen verpflichtet. Und er trägt sie durch. Er bringt sie raus. Also der Widersacher, der Teufel kann die Christen versuchen und das tut er auch. Aber für die Christen ist es an für sich nur eine Prüfung, denn Gott versucht nicht. Für die Christen ist es eine Prüfung, bei der sie auch durchfallen können. Denn sie fallen damit nicht tiefer als in Jesu Hand. Auch wenn es weh tut, aber sie fallen nicht tiefer als in die Hand des Herrn. Und dann können sie um Vergebung bitten und wieder aufstehen und sind wieder hergestellt. Also das Geständnis, das Eingeständnis, dass sie gefallen sind, das lässt sie wieder aufsteigen. Und das ist gut so. Und ja, sie sind hier von der Synagoge des Satans doch verfolgt worden. Und die haben da nicht locker gelassen. Geht aus Vers 10 hervor. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Sieh, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet 10 Tage lang Drangsal haben. Sie werden verfolgt, weil sie Christen sind. Satan wird hier griechisch Teufel genannt, Durcheinanderwerfer. Also er kriegt hier seine vollen 2 Namen. Einmal Widersacher und einmal Durcheinanderwerfer. Ja, und das Durcheinanderbringen, das gelingt ihm denn doch recht gut. Und wenn wir unsere Welt anschauen, also unsere jetzige Zeit ist wirklich schlimm. Das ist so viel Chaos da. Das sind so viel Durcheinander. Ja, in der Welt gelingt ihm das sehr gut, aber da muss er es nicht einmal tun, das geht automatisch. Aber bei den Christen, da muss er es schon aktiv tun. Und er tut es auch. Er bringt Menschen, Christen, gegen sich selbst auf. Also ein Christ gegen den anderen. Das ist das. Und ein Christ gegen den anderen und dann halt auch noch gegen Christus. So geht das. Und Hebräer 12 befiehlt der Herr deswegen, jagt nach dem Frieden mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Achtet darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäumt, so dass eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet. Das heißt so viel wie, achtet, dass ihr mit eurem Herrn und nicht gegen ihn handelt. Tut ihr trotzdem falsch, bittet ganz schnell um Vergebung, so dass nichts Böses zwischen euch aufkeimt und der Teufel grinst. Sprichwort sagt, mit Reden kommt man zusammen. Das stimmt. Und mit der Bitte um Vergebung geht's noch besser. Der Herr schreibt, ihr werdet 10 Tage lang Drangsal haben. So lange dauert die Prüfung. Da muss der Teufel sich trollen. Wieso 10 Tage? Da sind die Ausleger sich nicht einig und ich folge dem Propheten Daniel. Daniel und die Propheten werden sehr oft und Daniel sehr, sehr häufig in der Offenbarung zitiert. Und bei Daniel steht genau das, dass er und seine Kameraden nach Babylon ins Exil mussten, aufgezogen wurden am Hof und gut zu essen bekamen. Aber halt dieses Götzenopfer essen, das Fleisch der Babylonier, gutes Fleisch, gell? Und sie konnten das mit ihrem Glauben nicht vereinbaren und haben darum gebeten, nur vegetarisch zu essen. Und das wurde ihnen gestattet. Allerdings mussten sie sich nach 10 Tagen prüfen lassen, ob sie noch gut aussehen. Oder, ja, ob sie noch gut aussehen. 10 Tage. Dann war die Prüfung. Satan, der Widersacher, der Durcheinanderwerfer, hat Ziele. Menschen von Gottes Wort und von Gott abzubringen, ihm zu widerstehen. Er ist gut darin. Er kriegt das gut hin. Ja, in der Welt schon, ja. In der Kirche, ja. da auch. In der Welt hat er Erfolg, in den Kirchen. Hört auf unser Glaubensbekenntnis, Artikel 25, 4 und 5, was das sagt. Da steht, wie die Lehre des Evangeliums gelehrt und angenommen wird, sind die reinsten Kirchen der Vermischung und dem Irrtum unterworfen. Einige sind so entartet, dass sie keine Kirchen Christi mehr sind, sondern Synagogen des Satans. Nichtsdestoweniger wird es immer eine Kirche auf Erden geben, die Gott gemäß seinem Willen anbetet. Er hat immer eine. Und die Verpflichtung der Pfarrer ist die, Gottes Wort recht zu lehren. Und die Mitglieder? Die Verpflichtung der Mitglieder der Kirche Jesu, Gottes Wort recht anzunehmen. Das macht die Kirche aus. Es ist nicht nur der Pfarrer, sind auch die Mitglieder. Das eine wie das andere ist nötig, um nicht dem Teufel in die Hand zu fallen oder ihm in die Hände zu spielen. Und ich komme zum vierten Punkt, die vollkommene Krönung. Vers 10 sagt, sei treu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Hier ist die Krönung. Also, sei treu. Treue zeigt sich, indem man zu ihm steht und mit ihm geht, sozusagen. Zeigt sich darin, dass einem seine Gottesdienste teurer sind als alles andere. In Smyrna waren sie dem Herrn auf Teufel komm raus treu. Und ihre Umwelt hat das gemerkt und der Teufel hat es auch gemerkt. Ihr Herr war ihnen treu, sodass sie nach ihrem Leid auch triumphierten und dann, wenn sie starben, die Krone des Lebens bekamen. Der Herr sagt hier, jetzt bist du schon durch mein Wort und meine Herrschaft und Gnade gekrönt. Jetzt bist du durch meine Herrschaft und Gnade gekrönt. Wir haben Psalm 103 gesungen und da steht es drin, in Vers 4. Gekrönt durch Gnade und Barmherzigkeit. Das ist etwas Gegenwärtiges und nötig. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann setzt er einem die Krone des Lebens auf. Also diese Krone ist, wörtlich ist es ein Siegeskranz, den erhalten nach dem Neuen Testament, nach 2. Timotheus 4,8 und 1. Petrus 5,4, diejenigen, die den Herrn Jesus lieben und ihm folgen. Und nach Jakobus 1,12, die geprüft wurden. Ja, das gehört zusammen. Ihn lieben und ihm folgen beinhaltet auch die Prüfung. Und diese Krone oder dieser Siegeskranz ist nicht von Christen errungen worden. Krone oder Siegeskranz sind von Christus errungen worden und er gibt sie schlicht an seine Erlösten weiter. Da können wir nichts machen. Das hat er errungen. Das hat er gekriegt. Und er gibt uns seine Krone. Es gibt nur eine Bedingung. Die geht an uns. Vers 11. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden vom zweiten Tod. Also, alle haben Ohren. Aber nicht alle hören. In Jesu Gemeinden sollten alle ihre Ohren haben, offene Ohren für den Herrn Jesus Christus, für Gottes Wort. Denn das geht ins Herz hinein. Und das Herz ist in der Bibel, das biblische Herz ist nicht die Pumpe, es ist zwischen den Ohren, da wo das Gehirn ist. Da geht Gottes Wort rein und es soll im Herzen verarbeitet werden und zwar gut, nicht sofort zum anderen Ohr wieder rausgehen. Also wer ein offenes Ohr hat, was der Geist den Gemeinden sagt, und Gottes Wort ist Geist vom Geist inspiriert. Ja, die so ein Ohr und so ein Herz haben, die haben halt weniger Freizeit. Die müssen um Vergebung bitten, dann und wann. Aber sie erreichen das Ziel. Sie haben weniger Freizeit, sie müssen um Vergebung bitten, sie überwinden sich ja selbst damit. Und das ist notwendig, das Kreuz auf sich zu nehmen, heißt, sich selbst zu überwinden. Alle, die aus Gott geboren sind, überwinden die Welt, sagt 1. Johannes 5,4. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. An Gott zu glauben ist zu wenig. An den Herrn Jesus zu glauben, das heißt, ihm zu folgen, das soll man tun. Und jetzt kommt wieder der Xieberger durch bei mir, der Vorarlberger. Also Jesus folgen, folgen heißt bei uns gehorchen in Vorarlberg. Ja, wir sind so schlimme Leute. Es heißt gehorchen. Ja, okay. Ich sage nichts mehr dazu. Es ist der Herr Jesus auferstanden, um als König fürsorglich für die Seinen zu sein, sie zu beherrschen. Und sie sollen ihm folgen, sie sollen ihm gehorchen. Er lehrt sie als Prophet und sie sollen auf das hören. Er ist als Hohepriester da, um für uns bei Gott einzustehen. Und wir sollen ihm diese Macht auch geben. Ja, um es dumm zu sagen, geben wir ihm Arbeit. Er steht für uns ein. Nennen wir ihm unsere Sünden. Bekennen wir sie. Er steht für uns ein. Er ist schlichtweg auferstanden, um das, was er angefangen hat zu tun, auch zu vollenden, sagt uns Philipper 1,6. Und er schafft das. Was hier der zweite Tod ist, das ist ein umstrittener Ausdruck, er kommt sonst in der Bibel an für sich nicht vor, nur in der aramäischen Übersetzung der Bibel. Also Jesu Muttersprache war aramäisch und es gab auch eine aramäische Bibel. Übersetzung und Kommentar, das sind die Targumen. Und da kommt dieser zweite Tod denn doch vor. Er bezeichnet schlicht und weg die Hölle. Der zweite Tod ist nicht der physische Tod, wenn sich die Seele und Geist von diesem Körper lösen. Der zweite Tod kommt nach Gottes Gericht und ist die Hölle. Aus und Ende. Das ist gemeint. Aber die auf den Herrn hören, die haben nichts zu befürchten. Die geht der zweite Tod nichts an. Die geht die Hölle nichts an. Sie hören. Sie gehören dem Herrn. Schluss. Der Herr Jesus sagt hier nicht nur zur Gemeinde in Smyrna, sondern auch zu euch. Über euer Schicksal bestimme ich, nicht sonst wir. Zweitens, was ich angefangen habe, vollende ich auch. Drittens, alles, was dich trifft, gut oder böse, dient deiner Krönung. Und viertens, die Krone auf hast du aber erst am Schluss. Amen. Amen. Amen.